Warum deine Konfliktfähigkeit darüber entscheidet, wie sich eben solche Konflikte auf dein Leben, auf dein Unternehmen, auf dein Team, auf dich auswirken. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und ja, heute sprechen wir über Konflikte. Und für Konflikte brauchst du immer mehrere Personen. Darum habe ich jemanden mit dabei, den Marc Schlosserek. Den Marc kenne ich von den Wirtschaftsunionen. Und Marc stellt sich gleich selber vor. Dann erfährst du auch, warum Marc dafür schon gesorgt hat, warum ich besser schlafe und warum du Marc brauchen kannst, vielleicht auch schon bevor ein Konflikt entsteht. Herzlich willkommen, Marc.
Hallo, Tarek. Ja. Mein Name ist schon genannt, Marc Schlosserek. Ich bin Jurist, Wirtschaftsmediator, aber ich bin auch noch Matratzenverkäufer, Improvisationsschauspieler. Ich bin Supervisor im Gesundheitsbereich und insofern immer da zu finden, wo es um gelingende Kommunikation geht.
Ja, und gelingende Kommunikation ist ja ein spannendes Thema. Und ja, danke, ich habe die Matratze immer noch, die ich bei dir gekauft habe. Ich schlafe da sehr gut drauf. Also, auch wenn du Matratzen brauchst und gut schlafen willst, auch nach einem anstrengenden Konflikt muss man gut schlafen. Wir haben ja bei einem Mittagessen entschlossen, diesen Podcast hier zu machen. Und da haben wir uns ja drüber unterhalten, über das Thema Mediation auch. Und ich weiß ja, dass du jetzt nicht so der Riesenfan von dieser Begrifflichkeit bist. Und ich fand es super spannend, was du darüber erzählt hast. Und nimm uns doch mal mit auf die Reise oder deinen Gedankengang diesbezüglich, Marc.
Ja, als wir uns darüber unterhalten haben, ist mir nochmal klar geworden, wie schwierig das ist, Mediation tatsächlich zur Anwendung zu bringen, weil Mediation ein sehr strukturierter Prozess ist, der sich eigentlich nur in einem relativ schmalen Zeit- und Situationsfenster wirklich sinnvoll anwenden lässt. Man kann easy Konfliktprävention betreiben, indem man seine eigene Konfliktfähigkeit schult, indem man die Konfliktfähigkeit seiner Mitarbeiter, seiner Führungskräfte schult. Man kann Konfliktmoderation betreiben, selber als Führungskraft, als Unternehmer oder auch durch einen Externen betreiben lassen. Aber dieses Tool Mediation funktioniert meines Erachtens nur, wenn man wirklich auch relativ konfliktreife Konfliktbeteiligte hat. Und insofern habe ich in der mittlerweile relativ lange Zeit, also grob geschätzt 15 Jahre, 17 Jahre, die ich Mediator bin, recht wenige formelle Mediationen durchgeführt, aber ich habe vielen Leuten bei ihren Konflikten helfen dürfen.
Wann würdest du denn sagen, ist dieses, du sagst ja, es ist ein enges Schema, das Thema Mediation. Gibt es da so einen konkreten Fall, ohne natürlich konkret zu nennen, wer die Betroffenen und Beteiligten waren? Gibt es da so ein konkretes Szenario, wo du sagst, und da ergibt das super Sinn? Und da vielleicht eher nicht, weil du sagst reife Konfliktparteien.
Ich mache mal zwei Beispiele. Ein Beispiel, wo eine Mediation gelungen ist und ein Beispiel, wo eine Mediation tatsächlich abgebrochen wurde, weil sie nicht gelingen konnte.
Okay.
Ein Fall, wo eine Mediation gelingen kann, ist dann, wenn die Beteiligten im Grunde genommen wissen, wie man sich in Konflikten verhalten sollte, aber den richtigen Zeitpunkt verpasst haben und jetzt entweder emotional oder dinglich, sachlich so verstrickt sind, dass sie sagen, es wäre einfacher, wenn wir jemanden dazu holen, der uns hilft, sachlich zu bleiben und der uns hilft, das Ganze strukturiert durchzuführen. Das können zum Beispiel Unternehmer sein, die zusammen gegründet haben und die dann feststellen, irgendwie hat sich unsere unternehmerische Vision unterschiedlich entwickelt. Wir würden oder ich würde lieber auf dem einen Weg weitergehen, der andere würde gerne auf dem anderen Weg weitergehen. Dann ist da eine gewisse Enttäuschung dabei, dann ist natürlich auch ein gewisser Invest, der in der ganzen Aktion drinsteckt und der irgendwie abgegolten sein möchte, wenn man auseinandergeht. Und da ist auch ein gewisses Maß an emotionaler Beteiligung dabei, wenn man das Ganze dann auseinanderzieht und einer vielleicht am Ende das Gefühl hat, ach, ich muss jetzt den Schwanz einziehen, ich bin derjenige, der da irgendwie nicht mehr reinpasst und die beiden oder drei anderen oder wie auch immer das von der Konstellation her sein könnte, die machen das jetzt weiter, aber ohne mich. Mhm. Aber so wie die es machen, will ich halt nicht. Und deshalb, so ist es halt. Und da zu einer Lösung zu kommen, die auch zu einer emotionalen Befriedigung führt, sodass man sagt, ich bin da aber aufrecht rausgegangen. Ich habe jetzt nicht die Fälle schwimmen lassen. Ich habe einen Teil mitnehmen dürfen. Ich habe auch eine Wertschätzung erhalten für das, was ich eingebracht habe. Und ich komme auch finanziell nicht zu kurz. Das ist gerecht zugegangen. Da wäre eine Mediation ein guter Weg. Mhm. Und ein Beispiel, wo es nicht gelungen ist, und das im Idealfall klärt man das im Vorfeld. Also ich muss sagen, ich bin da einmal auch in diese Falle reingetappt und habe das eigentlich erst zu spät gemerkt. Und mir ist nachher aufgefallen, welche roten Ampeln ich übersehen habe auf dem Weg dahin im Vorgespräch. Wann Mediation nicht gelingen ist, wenn einzelne Parteien im Vorfeld schon signalisieren, sie haben nur ganz enge Handlungsoptionen. Oder ich habe da jetzt mal drei Prämissen aufgestellt, für die, unter denen für mich diese Mediation überhaupt Sinn macht. Und wenn das Ergebnis im Grunde schon diktiert werden soll von einer Partei, oder wenn eine Partei sagt, nee, ich schreibe da jetzt zum Beispiel nichts, ich hole, oder also sagen wir mal, den Regeln der Kunst entsprechend kann man einen Pre-Mediation Briefing Report einholen. Das ist so ein kleiner A4-Seiten-Bericht aus der Perspektive der jeweiligen Konfliktbeteiligten, wie es denn bis jetzt zu dem Konflikt gekommen ist. Und wenn dann eine Partei zum Beispiel schon signalisiert, nee, ich schreibe da jetzt nichts, sobald man irgendwas schreibt, hängt man ja schon halb am Haken. Dann ist es im Grunde schon ein Warnzeichen, nicht weiterzumachen, weil der Person die Reife fehlt, sich auf diesen Mediationsprozess einzulassen. Und dann ergibt es auch gar keinen Sinn, da noch weiter rumzuporkeln. Dann muss man es klären, ob das die letzte Aussage ist. Und dann kann man eigentlich nur noch sagen, okay, dann geht es im Wege einer Mediation halt nicht. Und dann ist die Frage, was sind die Alternativen zu einer Mediation? Und dann ist es oft so, dass man, also beide Seiten haben, bewusst oder nicht bewusst, eine beste Alternative dazu, sich zu einigen. Und das kann dann eben zum Beispiel sein, sich vom Arbeitsgericht zu sehen und einfach jemanden entscheiden zu lassen von außen, der nicht auf eine gütliche Lösung aus ist oder die Partei unterstützen will, sondern der einfach sagt, nee, nach Rechtslage sieht es aber so aus, der kriegt alles, der kriegt nichts oder das steht ihm zu, aber mehr müssen halt auch nicht machen. So, und das ist dann, sind dann halt die Alternativen.
Okay. Lass mich da mal reinspringen. Ich bin natürlich ganz hellhörig. Ich meine, habe ja auch viele Unternehmer und Unternehmerinnen im Coaching. Und so das Thema Geschäftspartner, weil du das so angesprochen hast, das ist ja ein häufiges Thema. So, ja, ich hatte damals, als ich die Firma gegründet hat, hatte ich die Idee und da waren wir uns auch klar drüber. Das finde ich immer so ein bisschen eine kritische Aussage, wer sich da über was klar war. Und jetzt sagst du, ja, da hat sich die unternehmerische Vision unterschiedlich entwickelt. Du hast es so schön formuliert. Hast du so einen, ich mag ja so Hands-on-Tipps hier sehr und die Zuhörerinnen und Zuhörer finden das auch immer ganz spannend. Gibt es da so einen Tipp, was man machen kann, wenn man jetzt auch schon länger mit jemandem zusammenarbeitet? Da ist man sich sicherlich nicht immer einer Meinung, aber gibt es da so eine Art der Regelkommunikation, die du hier empfiehlst, um sowas zu vermeiden, dass es so auseinanderdriftet?
Als Jurist muss ich sagen, das Wort Vertrag kommt von sich vertragen. Also oft denkt man so, hey, wir sind so gute Kumpels, wir werden uns sicherlich immer vertragen und mit denen kann man ja reden und so weiter. Und wenn dann aber, sagen wir mal, so ein paar Dinge wegignoriert wurden, dann ist man schnell in einer Situation, wo man denkt, ach Mist, das hätten wir vor 3 Jahren mal irgendwann schriftlich festlegen müssen. Mhm. Und wenn man es dann aber noch einfordert, dann ist man oft wird man so ein bisschen beargwöhnt, als derjenige, der jetzt hier plötzlich die Mauern hochzieht und irgendwie die Juristen ins Feld führt und so weiter und so fort. Aber tatsächlich wäre es eigentlich klug und auch konfliktvermeidend in gewisser Hinsicht, wenn man sich möglichst zu einem frühen Zeitpunkt Gedanken darüber macht, wie das ganze Konstrukt eigentlich fundiert sein soll und auch was für Beiträge zu erwarten sind und was für Anteile bestehen und so weiter. Wenn der Punkt versäumt ist, ist, glaube ich, spannender.
Ja, jetzt nehmen wir mal an, der Vertrag steht. Gehen wir mal von dem Fall aus. Wir haben einen Vertrag, da ist auch geregelt, wer welche Anteile hat und welche Rechte und Pflichten. Das ist alles geregelt. Und gleichzeitig gibt es ja auch manchmal so, dass ein Unternehmen wächst und gedeiht und das Unternehmen wird größer und es gibt andere Herausforderungen oder andere Aufgaben werden plötzlich wichtig. Das kann man ja in einem Gesellschaftsvertrag relativ schlecht am Anfang, wenn man so gründet, regeln. Ja. Und der eine denkt sich halt vielleicht, okay, ich mache das Ding jetzt groß, um es zu verkaufen. Und der andere sagt, und irgendwann vererbe ich es meinen Kindern. Mach jetzt mal dieses Beispiel. Mhm. Und das ist, haben die beide im Kopf. Das ist ihre unternehmerische Vision. Und ich glaube, so das eine ist so das Vertragliche. Wenn du den halt nicht hast, den Vertrag, dann wird gestritten. Ich glaube auch, dass dieses Thema unterschiedliche unternehmerische Vision oder auch, wie halte ich es mit meinem Kundenversprechen? Da kann es ja auch manchmal auseinanderdriften. Der eine sagt, 80% sind genug und jemand anders sagt, wir machen immer extra Meile. Und auch hier kann es ja schon zu Reibereien kommen. Hast du da so einen Tipp, wie ich das vermeiden kann, dass das so plötzlich aufpoppt und dann halt die Fronten, ich glaube, du hast es auch, da werden wir auch gleich drüber sprechen, auch schon erlebt, wenn dann die Fronten so verhärtet sind, dass keine Kommunikation mehr stattfindet. Also die reden noch nicht mal mehr miteinander.
Ja, ich bin ein großer Freund von regelmäßig sich miteinander zusammensetzen und alles besprechen, was gut ist, aber auch alles besprechen, wo man sich im Moment ein bisschen unwohl fühlt. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich bin auch tätig als Supervisor in Psychiatrien. Die Pflegeteams im Gesundheitsbereich, die haben diese regelmäßigen Meetings. Jetzt bin ich kein Psychologe oder Psychiater oder sonstige Fachperson aus dem Bereich. Meine Expertise liegt eben in der Kommunikation. Und deshalb leite ich die Teamsupervisionen. Manchmal darf ich allerdings auch an den Fallsupervisionen teilnehmen. Dann sitzen also die Beteiligten da und reden darüber, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen wollen. Also schaffen wir unter den gegebenen Bedingungen überhaupt nur satt und sauber oder erwarten wir mehr und so weiter. Das ist deren Kundenversprechen, beziehungsweise das ist deren Dienstleistung deren Kunden gegenüber. Und aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, diese regelmäßigen Team-Meetings, diese Teamsupervisionen auch in andere unternehmerische Bereiche zu überführen. Also zum Beispiel eine Supervision auch in klassischen Wirtschaftsunternehmen durchzuführen. Bloß hat es da überhaupt nicht so dieses Standing, wie es das im Gesundheitsbereich eben hat. Im Gesundheitsbereich ist Normalität. Im unternehmerischen Bereich erlebe ich es immer noch eher als die Ausnahme. Da gibt es eher noch so die klassische Betriebsversammlung, wo dann ex cathedra mal mitgeteilt wird, wie es jetzt die nächsten 5 Jahre laufen wird. Und nach einem Jahr sagt man, welche Kursänderungen man vornehmen musste. Und im Jahr 3 erklärt man, warum das alles nicht funktioniert hat und wie man es jetzt machen will. Das ist aber irgendwie eine ganz andere Nummer.
Also Regelmäßigkeit in der Kommunikation nehme ich jetzt mal mit. Mhm. Und vielleicht auch, wenn man selber nicht in der Lage ist, so einen Prozess moderieren zu lassen. Das muss ja nicht bei jedem Meeting sein, aber vielleicht mal am Anfang, um es zu lernen. Deine Empfehlung ist auch, weil das höre ich dann manchmal so direkt ausgesprochen, sehr klar und manchmal so ein bisschen sehr nebulös formuliert mit 13 Schleifchen drumherum, so nach Motto, hey, wenn ich aber das sage, was ich vorhabe mit dem Unternehmen, dann habe ich ein bisschen Angst, dass entweder meine Mitarbeitenden oder mein Geschäftspartner, meine Geschäftspartnerin dann mit mir in den Konflikt geht. Ich denke bei mir, und ich weiß nicht, ob das der richtige Gedanke ist, immer, naja, wenn du es nicht ansprichst und anfängst so zu handeln, dann gibt es ja viel eher einen Konflikt, als wenn ich davor drüber rede. Ja. Jetzt weiß ich nicht, was da so deine Empfehlung oder Erfahrung ist, ob du das so in einer ähnlichen Form auch erleben tust.
Ja, das ist ja dieses klassische Beispiel. So irgendwie, stell dir vor, ich spreche das an und dann gehen die alle, weil sie nicht einverstanden sind. Und stell dir mal vor, du machst es einfach, sprichst nicht an und die bleiben und sind die ganze Zeit dagegen. Das ist doch eigentlich noch blöder. Die arbeiten plötzlich dagegen, es kommt zu diesen Zähigkeiten, zu inneren Kündigungen und all dem. Also ich denke, man tut gut dran, das vor die Klammer zu ziehen und relativ frühzeitig anzusprechen. Aber ich verstehe natürlich auch die Angst, die damit verbunden ist. Also ich plaudere jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz der 23 Jahre, die ich das jetzt mache. Also ich erlebe es oft, dass so eine gewisse Sorge davor besteht, Dinge klar anzusprechen, weil dann wird man ja daran gemessen. Und dann gibt es Unzufriedenheiten, dann muss ich das klären und so weiter und so fort. Und das hat zum einen den Hintergrund, dass die Sorge besteht, immer wenn ich was sage, ist es ja negativ. Da denke ich jetzt so, ja, warum redest du denn nur mit den Leuten, wenn es negativ ist? Also zeichne denen doch auch mal nach, wenn sie was gut getan haben, warum das denn gut war, warum das in deinem Sinne war, warum das in Bezug auf den Zweck des Unternehmens oder auf das Versprechen dem Kunden gegenüber oder für die Kundenzufriedenheit, warum das jetzt gut war. Manchmal ist denen das gar nicht bewusst. Und selbst wenn es denen bewusst ist, wissen die noch nicht, ob du das auch siehst, dass es irgendwie sinnvoll war und gut war. Und wenn ich das auf Augenhöhe schaffe, also wenn ich dann hinkomme, so, ja, du bist halt guter, das ist nicht das, was ich meine, sondern dass ich hingehe und sage, hey, ich habe das jetzt beobachtet, ich wollte einfach nur mal kurz sagen, ich sehe das und es gefällt mir voll gut, weil der Kunde war zufrieden, ich habe eine positive Rückmeldung gekriegt, das hat mir eine Sorge abgenommen. Ich glaube, damit haben wir einen teuren Weiterfresserschaden vermeiden können oder sonst etwas. Und hey, danke dafür. So, das ist relativ kurz gesagt, hat aber, glaube ich, eine wirklich auch beziehungsfestigende und beziehungsstärkende Wirkung. Und wenn ich das regelmäßig tue, dann kann ich mir auch erlauben zu sagen, schau mal, ich habe das jetzt beobachtet, du weißt, ich sehe Dinge. Und was ich jetzt gesehen habe, das macht mir ein bisschen Sorge, weil wenn du das so machst, habe ich jetzt vom Kunden die Rückmeldung bekommen, das ist bei dem so und so angekommen und der ist jetzt unzufrieden und wir haben uns ja irgendwie hier drauf gemittelt, wir wollen nach Möglichkeit unsere Kunden happy machen. Also so gelingt es nicht. Lass doch mal gemeinsam kurz überlegen, wie wir das nächste Mal besser hinkriegen können.
Das heißt, also im Umkehrschluss könnte man sagen, aus der Angst vor Konflikten verursache ich sehr viele Konflikte.
Konflikte laufen ja durch unterschiedliche Stadien. Konflikt ist ja erstmal eine Unvereinbarkeit von Standpunkten. Wenn ich sage, ich will heute Schnitzel und der andere sagt, nein, heute gibt es vegetarisch, dann kann ich nicht beides haben, Schnitzel und vegetarisch. Also zumindest nicht das Schweineschnitzel und vegetarisch. Und dann geht es halt hin und her. Wenn ich sage, ich möchte gerne was Leckeres essen, also wenn ich irgendwie in Richtung der Bedürfnisse komme oder der Interessen hinter dem, was ich da sage, dann gibt es eventuell auch ein sowohl als auch. Und so ein Konflikt ist im Grunde genommen erstmal überhaupt nichts Dramatisches. Also das habe ich jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, dann habe ich einen inneren Konflikt, bleibe ich liegen oder stehe ich doch auf. Meistens gewinnt dann, ich stehe doch auf. So, und das ist ja aber, also da bin ich total Yogi. Da beobachte ich mich und sage so, guck mal, hast du heute keinen Bock aufzustehen? Aber was wartet denn heute so alles auf dich? Nehme ich mal so diesen Anflug von, ich möchte noch liegen bleiben, nehme ich so wahr, dann lasse ich den so vorüberziehen, dann freue ich mich auf das, was alles vor mir liegt. Und dann hüpfe ich aus dem Bettchen und erledige mein Tagespensum. So, also ein Konflikt an sich ist gar nichts Dramatisches. Aber Konflikte laufen, wie gesagt, durch unterschiedliche Stufen. Und von der Verhärtung über die Debatte, über die Koalitionsbildung und so weiter. Und es sind teilweise, ist so meine Vermutung, ganz alte Programme, die da in uns ablaufen. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir immer noch so mit unserem Jäger- und Sammlergehirn durch die Gegend rennen und jetzt irgendwie mit künstlicher Intelligenz und einer total durchtechnisierten Welt konfrontiert sind, dann ist ja nicht verwunderlich, dass wir manchmal Dinge tun, die in der heutigen Zeit eben so ein bisschen merkwürdig anmuten. Und ich glaube, wenn wir einfach schon Leute suchen auf dem Gang oder in der Kaffeeküche, denen wir aufs Brot schmieren können, was uns gerade wieder Schlimmes, Ungerechtes widerfahren ist, dann schwingt da immer noch die alte Sorge mit, plötzlich allein in der Savanne zu stehen, wenn ich der Einzige bin, den alle anderen doof finden. Also was mache ich? Ich suche mir rechtzeitig ein paar Leute, die sich mit mir vom Stamm abspalten, falls es tatsächlich zum Bruch kommt. Und das geht natürlich weiter und weiter und weiter, bis irgendwann mal fast in die physische Auseinandersetzung oder ins Rumschreien oder in die seelische Erkrankung oder was auch immer, Stresserkrankung. Und insofern kann man den Begriff Konflikt nicht gleich Konflikt verstehen, sondern man muss eigentlich immer schauen, auf welcher Ebene spielt sich jetzt eigentlich so ein Konflikt mittlerweile ab, wie weit ist der durcheskaliert. Und danach bemessen sich auch die Maßnahmen, die zur Verfügung stehen.
Wenn ich jetzt ein Unternehmer habe mit ein paar Mitarbeitenden, woran würde ich denn als Unternehmer erkennen, dass hier ein Konflikt schon in einer ungünstigen Stufe oder einem ungünstigen Level ist? Also jetzt klar, wenn alle nur rumbrüllen und kündigen und wegrennen, das meine ich nicht, sondern so die Stufen davor. Was wären so die feinen Signale, wo du sagst, an der Stelle empfehle ich, achtsam zu werden? Also klar, immer achtsam. Wann sollte ich besonders achtsam sein?
So typische Indikatoren sind, wenn zum Beispiel Leute von der Kommunikation ausgeschlossen werden, denen wird nicht mehr alles mitgeteilt. Oder ich habe das Gefühl, ich bei allem, was ich sage, muss ich jetzt Zeugen einbinden. So dieses typische CC-Senden von E-Mails und so weiter.
Oh ja, das, was für eine Angewohnheit.
In manchen Unternehmen ist es totaler Usus. Da gibt es dann Regeln darüber, wann Leute ins CC gesetzt werden. Und da gibt es dann aber auch die Regel, Mails, die ich nur in CC erhalte, darf ich ungelesen löschen. Kann man ja alles vereinbaren. Aber im Grunde bin ich jetzt immer ganz schnell dabei, je länger ich mich damit auseinandersetze, auch immer zu fragen, ja, warum machen die Leute das denn? Was ist denn das Bedürfnis dahinter? Also was habe ich denn davon, wenn ich die Informationshoheit habe und bestimmte Informationen nicht weiterleite? Dann schaffe ich, dass jemand anderes sich durch seine Unwissenheit selbst bloßstellt. Und warum will ich das? Weil ich finde, andere sollen auch sehen, wie doof derjenige ist. Also habe ich mit der Person doch offensichtlich ein Problem. Sonst würde ich doch nicht wollen, dass andere sehen, wie doof der ist. Also solche Dinge wären für mich so Warnsignale. Kommunikationsausschlüsse oder Kommunikationseinbezug, der eigentlich nur dann erforderlich ist, wenn ich Zeugen brauche für irgendwas. Und natürlich auch, wenn gelästert wird, ich finde, das ist ein Punkt, wo man als Führungskraft relativ klar, einerseits ist es so ein bisschen Psychohygiene, und man sollte da auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage werfen. Kommt auch ein bisschen so, sag jetzt mal, aufs Niveau der Mitarbeiterschaft an. Für manche Tätigkeitsbereiche brauche ich einfach keine hochgebildeten und auch menschlich super reifen Mitarbeiter, obwohl das nie ein Fehler ist und obwohl man sehr reife Personen, Persönlichkeiten auch in jeder Art von Arbeit findet. Aber ich sage jetzt mal, als Akkordmaucher brauche ich vielleicht nicht das gleiche Maß an emotionaler und kommunikativer Kompetenz wie als Führungskraft.
Also na, die Punkte sind alle nachvollziehbar. Wie würdest du das beurteilen, wenn zum Beispiel ein Kollege mir als Führungskraft eine Mail schreibt, also der ist im Dialog mit jemand und plötzlich setzt er mich in CC und weist den anderen auf eine Verfehlung hin und ich tauche da plötzlich als Chefin drin auf. Ist das dann schon so ein Punkt, wo ich sage, okay, hier da gibt es einen Konflikt und ich werde jetzt hier bewusst mit reingezogen, um dem anderen... Also mir zu zeigen, dass der Kollege da jetzt eine Verfehlung gemacht hat. Das könnten die auch, in meiner Welt könnten die das auch untereinander regeln. Jetzt mal was anderes. Du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich vertrieblich verbessern möchtest. Und nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich gesagt, immer beim Kunden, weil das ist gar kein Training. Das ist Sammeln von Erfahrung. Und Profis, die trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten aufs nächste Level heben kannst, mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebsskills weiter zu verbessern, zu trainieren. Buch dir also auf www.ludoki.com/Termine deine Trainingssession. Für 49 Euro plus Mehrwertsteuer bekommst du 3 Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainer. Das nächste Training findet statt am Dienstag, den 18.06. um 18 Uhr. Also buche dir jetzt ein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch.
Könnten sie auch. Das ist jetzt natürlich so eine ganz singuläre Beschreibung. Man hat die ganze Umgebungsinformation, den ganzen Kontext, der ist jetzt nicht bekannt. Aber nehmen wir mal an, das macht jemand tatsächlich, um dem Chef zu signalisieren, schau mal hier, ich habe da einen erwischt. Das ist ja auch so ein Spiel irgendwie, so Täter, Opfer und Richter. So. Und ich würde bei solchen Spielen, wenn ich damit einbezogen werde, würde ich immer schnell auf die Metaebene gehen und tatsächlich vielleicht auch zu beiden schnell das Gespräch suchen. Sagen, können wir uns kurz zu dritt unterhalten, ich würde es einmal ganz kurz besprechen. Oder wenn es mir weniger um den Umstand geht, dass derjenige was falsch gemacht hat, sondern mehr um den Umstand, dass ich da jetzt einbezogen werde, würde ich tatsächlich auf der Metaebene mit demjenigen, der die Mail gesendet hat, gehen und sagen, wir haben ja gesehen, du hast mich da jetzt in die Mail mit einbezogen. Ich wollte einfach kurz nachfragen, dass ich es richtig verstehe. Warum war ich damit einkopiert? Ist das was, wo du dir von mir Klärung wünschst? Also hast du das Gefühl, du bist dem anderen gegenüber nicht weisungsbefugt und ich sollte das machen? Wenn ja, lass uns das kurz klären, wessen Aufgabe das tatsächlich ist. Und wenn es meine Aufgabe ist und ich habe es bis jetzt übersehen, dann mache ich das gerne. Aber dann vielleicht sprich mich einfach direkt drauf an und überleg dir die Wirkung für den anderen, wenn der jetzt quasi vor mir bloßgestellt wird, ist ja vielleicht auch nicht schön für den. Aber ich würde relativ schnell auf die Metaebene gehen. Und genauso dann eben, wenn es wirklich nur um die Sache geht, mit beiden kurz das Gespräch suchen und sagen, okay, da scheint tatsächlich irgendwas übersehen worden zu sein von einem von uns dreien oder vielleicht auch von uns allen dreien. Nehmen wir mal an, das erste Führungsebene, zweite Führungsebene und nochmal unterstellter Kollege oder so, dann könnte es ja sein, dass der Kollege den Fehler tatsächlich gemacht hat. Die zweite Führungsebene hat den Fehler jetzt entdeckt und die erste Führungsebene wäre eigentlich dafür gedacht gewesen, einen Rahmen zu setzen, damit die sich alle richtig zu verhalten wissen. Dann ist es tatsächlich ein Thema, das alle drei angeht und dann sollte man es auch trilateral klären.
Ja, weil das merke ich ja, da gibt es ja manchmal so diese Spielchen, die da ablaufen und wo dann Chefs und Chefinnen oftmals so richte du jetzt oder einfach nur so zur Kenntnisnahme, dass die dann utilisiert werden, wo man dann fragt, okay, ich habe, glaube ich, Besseres zu tun. Wer bin ich denn hier, der Kindergartenkopf oder was ist jetzt meine Aufgabe? Von daher finde ich es eine schöne Idee, dass man die Leute anspricht, so wie du sagst, und mal zur Rede stellen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber mal fragt, was war jetzt auf eine nette Art und Weise auch zeigt, was war denn der Sinn jetzt dahinter? Dann sprich mich doch direkt drauf an und mach nicht diese Manöver. Weil ich finde das Manöver ja so oder so etwas cheesy. In Spielchen sind wir alle groß.
In Spielchen sind wir alle groß und bin ich auch nicht ganz frei von. Also ich bin ja auch nicht irgendwie durchgereift auf die Welt gekommen. Ich habe, glaube ich, lange Zeit die Freiheit genossen, mich absolut bescheuert verhalten zu dürfen. Aber irgendwann ist halt auch der Punkt gekommen, wo man halt mal lernen darf aus seinem eigenen Verhalten und spricht auch nichts dagegen, im fortgeschrittenen Alter oder auch in einem fortgeschrittenen Karrierestadium sich nochmal selbst auf ein neues Level zu heben und eben genau diesen Reifegrad zu entwickeln, dass man zum Beispiel sich selber auch bemerkt, weil man überhaupt schon den Impuls hat, jetzt Leute gegeneinander auszuspielen oder Provokationen zu droppen oder so zwischen den Zeilen zu reden, dass der andere schon weiß, was man meint oder so. Das ist ja halt auch eine Form von Spielchen, die wir treiben, dass wir eben nicht direkt miteinander reden oder dieses Paternalisieren. So, ah ja, nee, also sie kann man mal schicken, wirklich tolle Nummer. Oder so dieses bemutternde oder bevaternde Verhalten irgendwie als Führungskraft, dass man da irgendwie einfach sich nicht auf Augenhöhe mit den Leuten befindet. Oder dass man irgendwie das Gefühl hat, als Clown kommt man am weitesten. Das ist halt meine Rolle hier im Team oder so. Das ist auch eine Form von Spieleinsatz. Je nachdem. Also es macht ja auch in einem gewissen Rahmen Spaß. Aber eben auch nur dann, wenn sie alle darüber einig sind, dass sie das wollen. Und Spiele, die nicht bewusst gespielt werden, die geraten halt leicht außer Kontrolle. And that's when the shit hits the fan, wie der Franzose sagt.
Schönes Bild. Weil wir vorher auch über Konfliktfähigkeit gesprochen haben. Ne? Also Konfliktfähigkeit vermeidet, dass es richtig schlimm wird. Was gehört denn für dich bei einer Konfliktfähigkeit mit dazu? Also was brauche ich denn, um zu sagen, ja, ich habe eine gewisse Konfliktfähigkeit. Was zeichnet da jemand aus, der das auf einem guten Level beherrscht? Was sagst du da?
Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist tatsächlich die Selbstreflexion. Und Selbstreflektiertheit zu merken, was triggert mich da jetzt, was löst es bei mir aus, was möchte ich eigentlich auch, was für ein Beziehungsimpuls wird dadurch ausgelöst. Es gibt eben Mitarbeitende, die mögen Fürsorge sozusagen. Ich kann mich darauf einlassen, aber ich kann nicht, also wenn ich das nicht will oder wenn ich das für der Position des Mitarbeiters unangemessen halte, dann kann ich das mal irgendwie adressieren und einfach sagen, so, schau mal, ich glaube, du kommst da mit einer gewissen Rolle oder einer Rollenerwartung, einer eigenen Rolle und einer Rollenerwartung an mich immer in diese Situation rein. Können wir das irgendwie skippen, wenn es möglich ist? So. Also ein hohes Maß an Selbstreflektiertheit und auch zu spüren, was da irgendwie unausgesprochen läuft, das wäre super cool. Also das wäre wirklich so ziemlich hohes Niveau. Und ansonsten tatsächlich einfach Reiz und Reaktion schon mal zu entkoppeln, ist ja für viele schon eine schwierige Übung. Da kommt eine Mail rein und dann kriege ich eine rote Birne und der Blutdruck steigt und am liebsten würde ich irgendjemanden anbrüllen. Und weil der Mailsender gerade nicht da ist, brülle ich halt den an, der mir am nächsten sitzt oder drücke dem eins rein. Das ist ja irgendwie so die Unterstufe von Konfliktfähigkeit. Und irgendwo dazwischen sind diese ganzen anderen Stufen. Also zwischen Reiz und Reaktion einfach mal getrennt kriegen und Spiele durchschauen, auf der Metaebene mit Leuten reden, selbst reflektiert sein, aus einer Mentoring-Haltung, aus einer Coaching-Haltung raus mit den Mitarbeitenden arbeiten, wenn die das wollen, was ja für mich zu einer Coaching-Haltung dazugehört. Ich gar niemanden coachen, der das nicht will oder nicht beauftragt. Aber ich kann das anbieten. So, ich bemerke da was und magst nicht einmal mit mir drüber unterhalten. Ich glaube, ich habe eine Idee dazu. Wenn ich dann ein Ja kriege, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, Mitarbeiter zu stärken und zu entwickeln. Und eben alles, das ganze Spektrum, das dazwischen liegt, gehört eben auch zur Kommunikationskompetenz.
Das mit der Reizreaktion, das hat mir gerade besonders gut gefallen. So, was war dein Fehler? Er war einfach in der Nähe. Ja. Also ist ja auch ein bisschen traurig, wenn das so ist.
Ja, oder das gar nicht zu checken. Weißt du, ich bin grundgereizt und dann kommt jemand und weil ich gerade dieses Erregungslevel habe, regt mich die kleinste Kleinigkeit an demjenigen auf. Und ich sage ja nicht, der war in der Nähe, sondern mir fallen schon konkrete Dinge ein, die der jetzt angestellt hat. Wie er geguckt hat oder wie er die Kladde auf den Tisch geschmissen hat oder dass der nie die Tür hinter sich zumachen kann. Und dann ist doch klar, dass es der Grund ist. Obwohl das nicht ist.
Also sozusagen, der kam mir dann gerade recht, so als Ventil. Das ist ja dann auch spannend, sich das im Nachhinein dann einzugestehen, was zu erkennen und dann vielleicht auf das Gegenüber dann zuzugehen und sagen, hey, sorry, das war falsch, es tut mir leid. Also sich auch mal zu entschuldigen, wie wichtig ist das Thema. Also einfach auch mal nur ein, es tut mir leid, ohne wortreiche Begründung.
Ja, auch ein wichtiger Aspekt. Also ich meine, in manchen Fällen will man sich vielleicht auch erklären. Warum auch nicht? Oder? Also man weiß, dass dem anderen irgendwas wichtig war und man möchte ihm gleichzeitig mitteilen, ich weiß, dass es dir wichtig war, aber es war keine böse Absicht, dass ich es nicht geschafft habe oder dass ich es nicht sofort geschafft habe. Lass mich kurz erklären, warum. Ich finde, es ist ein nachvollziehbarer Impuls. Und wenn wir zum Beispiel diese Feedback-Regeln, jetzt hast du ein Feedback gekriegt und da gibst du keine Rückmeldung drauf, wenn wir das super streng nehmen und sagen, nee, jetzt darf ich auch auf Entschuldigung keine Erklärung mehr liefern. So, aber ich finde, eine Erklärung ist was anderes als eine Ausrede. Und Ausreden höre ich auch nicht gern. Die triggern einen ja eher noch mehr. Und dann auch selbst zu sehen und sich selbst vielleicht auch im Antritt noch zu stoppen und zu sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl oder ich habe gerade den Impuls, mich mit irgendeiner Notlüge rausreden zu wollen. Ich lasse es einfach. Mhm. Ich bin jetzt einfach bestechend ehrlich. Ich sage, das tut mir leid. Ich habe das verbockt. Gibt Gründe dafür. Ich kann dir auch gerne erklären. Aber ich habe das nicht hingekriegt, wie ich mir das selbst gewünscht hätte und wie ich weiß, dass dir das wichtig gewesen wäre. Das ist doch eine schöne Message. Also ich finde, mich berührt sowas.
Ja.
Und diese, jetzt nicht sagen bedingungslose, aber so grundlegende Aufrichtigkeit, auch in negativ besetzten Situationen. Und dann sagen zu können, das tut mir echt leid, das war mein Fehler. Finde ich, ist was sehr Schätzenswertes. Was auch sicherlich hilfreich ist. Vorausgesetzt, alle Akteure verhalten sich rational und innerhalb eines bestimmten Werterahmens. Sobald man Leute hat, dabei hat, die das nicht können oder nicht wollen, also ich will diesen jetzt im Moment in letzter Zeit ja überreizten Begriff Narzissmus, Soziopathie und so weiter, die will ich jetzt gar nicht so überreizen, aber es gibt halt einfach Leute, die gehen in ihren beruflichen Situationen sehr strategisch vor und für die ist Aufrichtigkeit bei weitem nicht so wichtig wie Karriere oder eigener Vorteil. Und wenn ich mit so Leuten konfrontiert bin, dann gelten andere Spielregeln. Also alles, was ich gesagt habe, gilt immer unter der Prämisse, dass alle sich innerhalb eines regulären, normalen Werterahmens bewegen.
Wahrscheinlich denkt derjenige, der so sein Spiel spielt, dass sein Werterahmen ja auch in Ordnung ist. Für ihn funktioniert er ja. Das habe ich mal eine Frage, weil Konfliktfähigkeit gehört denn zu Konfliktfähigkeit auch dazu, dass ich mit jemandem, der dieses Spiel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mit unfairen Mitteln spielt, dass ich gegen so jemanden auch bestehen kann? Was wäre da so die Spielregel? Oder was wäre da so ein Move, den ich machen könnte, um gegen so jemanden bestehen zu können, weil an solche Menschen gerät ja der ein oder andere vielleicht auch mal in seiner Karriere.
Das ist ganz schön schwierig. Also wenn man sehr platt, verkürzt und unwissenschaftlich sagt, könnte man sagen, also es gibt ja einfach so einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die es mit dem Gewissen nicht so haben. Und die Intelligenten landen häufig in Führungsetagen und die Blöden landen häufig im Knast. Und dadurch, dass die intelligent sind, verstehen die natürlich auch sehr gut, sich zu verstellen. Das so aussehen zu lassen, als könnten sie überhaupt nichts dafür. Und als seien sie ja eigentlich total nett und hilfsbereit. Und es ist super schwierig, mit so Situationen gut umzugehen. Man merkt es oft daran, eigentlich so eher in den unteren Karrierestufen, wenn so keiner so richtig eng Kontakt haben will. Und eigentlich das Beste, was man als Gemeinschaft derer, die sich so an so Dingen wie Moral, Ethik und so weiter irgendwie festhalten wollen, wenn man es möglichst früh schaffen würde, so Leute dann auch gar nicht weiter vorankommen zu lassen, bis sie dann irgendwann mal die Macht haben, auch noch zu entscheiden, weil dann wird es halt wirklich Unmut. Aber wenn ich dann in so einem Umfeld bin, wo jemand wirklich auf so eine Art seine Strippen zieht, dann würde ich mir einen neuen Job suchen. Also das klingt echt bescheuert, aber dem ist ganz schwierig beizukommen. Und das ist auch eine Sache, ich habe viel Optimismus gehabt und offen gesagt auch viel Naivität, als ich mich irgendwie in dieses Jobgebiet reinbewegt habe, was man denn alles mit Vernunft und guten Worten irgendwie wieder hinkriegen kann. Aber es gibt einfach Personen, die kriegst du nicht mit Vernunft und guten Worten in ein Team integriert. Und dann ist der beste Weg, rechtzeitig anzusprechen und zu gucken, dass man getrennte Wege geht. Oder halt, wenn ich in so ein Gefüge geraten bin, wo so jemand in der Machtposition schon ist oder in der Führungsposition schon ist, wirklich sich umzuorientieren. Klingt sehr desillusionierend. Oder halt Mitspieler mit den Wölfen heulen. Wenn ich keine großartigen moralischen Ansprüche an meine Arbeit habe und mich das so seelisch nicht mitnimmt oder anficht, gehe ich dahin, verdiene meine Kohle, gehe nach Hause und denke, scheiß drauf. So geht es natürlich auch. Aber ob das schön ist, muss jeder für sich selbst abstellen.
Ja klar, ich meine, das ist so das eine, wenn ich in einem Konstrukt bin, wo jemand die Leitung hat, der so tickt. Das andere ist ja, wenn ich auf einem gleichen Karrierelevel bin und ich habe einen Kollegen und es geht jetzt darum, wer macht den nächsten Karriereschritt und der eine spielt halt unfair, dann wäre für mich die Frage, ich bin ja durchaus wettkampforientiert, naja, dann vielleicht lege ich das mal offen, was der da betreibt und guck mal, ob das meine Führungsebene dann erkennt. Und dann wird diese Person gegebenenfalls entfernt. Dann, wenn die dann nicht entfernt wird, dann sagt das ja wieder was über den moralischen Kompass aus. Und dann kann ich ja auch wieder meine Entscheidung für mich treffen.
Ja.
Das wäre ja so beides.
Den Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und angenommen, ihr habt beide eine Führungskraft, die aufgeschlossen ist, gerecht ist, umsichtig ist und auch entscheidungsfreudig ist, dann mag das gelingen. Aber die Manipulationskraft von manchen Menschen, die darf man echt nie unterschätzen. Und die sich zum richtigen Zeitpunkt als Opfer, als Held und so weiter zu gerieren, da haben die jahrelange Übung drin. Und ich kenne dich, du bist wettkampforientiert und ein guter Typ. Aber wenn jemand wettkampforientiert ist und bereit, in dem Moment, wo keiner schaut, dir einfach das Messer im Rücken zu haben, dann ist es schwierig, dagegen zu bestehen. Wettkampf ist immer dann schön, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen.
Dann weißt du, ich hab natürlich vielleicht noch dieses Verblendete, am Ende müssen noch die Guten gewinnen.
Ich auch. Ich habe das Gefühl, wir geben dem Ganzen gerade relativ viel Gewicht. Also so häufig ist das Phänomen vielleicht auch nicht, bloß wenn es dann irgendwo auftaucht, dann ist gut, wenn man dafür sensibilisiert ist, dass man dann auch erkennt, hey, hier nutzt es nichts. So, und dann gibt es eben die Möglichkeit, schon noch das offen anzusprechen, zu versuchen, das hinzukriegen. Mein Votum ist einfach nur, manchmal nutze ich es nichts, die Zähne auszubeißen. Das ist irgendwie ein geordneter Rückzug oder sich anders zu orientieren, vielleicht auch ein kluger Weg. Mhm. Sonst ist dann auch...
Ja, ich kann mir ja meinen Konflikt auch aussuchen.
Ja, genau. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich mich auseinandersetze.
Das ist ja das, was du sagst, ne? Also so habe ich es zumindest jetzt in der Podcast-Folge bisher so verstanden, dass es im Konflikt, es gibt viele Möglichkeiten, es klar anzusprechen und so weiter und gleichzeitig sich auch bewusst zu sein, und es ist keine Schande, dass es manchmal Situationen gibt, wo es besser ist, du gehst oder gehst nicht in Konflikt, weil das einfach eine Ressourcenverschwendung ist von Zeit, Emotion, vielleicht auch die eigene Gesundheit. Also das wissen wir beide, es gibt so Spielchen, die können dann auch für die Leute sehr, sehr schädlich sein, die da reingeraten.
Genau. Ich meine, da gibt es ja alle möglichen Bilder auch für irgendwie Streiten mit Idioten, das ist wie Schachspielen mit einer Taube, die schmeißt alle Figuren um, kackt auf den Tisch und stolziert immer noch rum, als ob sie das Spiel gewonnen hätte. So Situationen gibt es ja und die kriegst du aber nicht dazu, irgendwie nach Regeln zu spielen oder irgendwas. Und also Konfliktlösungen oder Konfliktlösungen zu suchen, ergibt da einen Sinn, wo beide Seiten daran interessiert sind. Und wenn eine Seite von vornherein die Finger in die Ohren steckt und ein Liedchen summt, also was willst du da machen? Kannst du überlegen, habe ich hier mehr Macht, dann kannst du die ausüben. Oder haben wir gemeinschaftlich mehr Macht, dann kannst du so eine Person versuchen, irgendwie auszugrenzen oder loszuwerden. Oder beides nicht. Ja, da würde ich doch gehen. Ich habe doch keinen Bock mehr, mit Idioten da irgendwie meine Zeit zu verplempern. Schade, dass ich das nicht früher gemerkt habe, hätte ich mir den Umweg sparen können. Was kann ich daraus lernen? Und weiter geht's.
Ja, also mir gefällt das Bild von der Taube mit dem Schach und gleichzeitig gibt es ja auch den Ausspruch, denn sobald jemand mit einem Idioten diskutiert, gibt es halt zwei Idioten.
So, ja. Rechtzeitig zu erkennen, wenn es sich um jemanden handelt, das ist eigentlich die Kunst dabei.
Ja, natürlich. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch so das Thema als Führungskraft, wenn ich dann in Konflikt gehe mit Mitarbeitenden, da habe ich manchmal auch so das Gefühl, auch in Coachings, dann heißt es so, ja, ich kann das ja nicht schon wieder ansprechen, ich kann dies nicht machen, ich kann jenes nicht machen, weil dann gibt es einen Konflikt und dann kündigen die alle. Und ich denke mir immer, naja, warum muss ich es denn immer wieder ansprechen? Vielleicht war ich davor in meiner Kommunikation nicht klar genug und das verursacht ja auch den Konflikt, dann spreche ich es doch lieber einmal richtig an. Und es muss ja nicht immer gleich eskalieren. Also ich finde, Konflikt ist, ich meine, du hast es vorher auch mal so gesagt, das muss ja auch nicht immer auch was Schlechtes sein. Das kann ja auch zur Klärung beitragen.
Das sehe ich absolut auch so. Ich bin grundsätzlich ein Fan von Konflikten, weil sobald ich bemerke, dass da ein Konflikt ist, habe ich die Möglichkeit, was über meine und die Bedürfnisse meines Gegenübers zu lernen und zu schauen, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Und egal, ob du mit deinen Kindern redest oder mit deiner Partnerin redest oder mit deinen Mitarbeitenden redest, letztlich basiert gute Zusammenarbeit oft auch auf einer guten Beziehungsbasis. Und die gute Beziehungsbasis entsteht eben darüber, dass man respektvoll mit den Bedürfnissen des anderen umgeht und schaut, ob man eine Möglichkeit hat, das zusammenzubringen. Und wenn das gelingt, dann ist doch super.
Ja, und so nach dem Motto, wenn man so den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, also dein Beispiel vorher, Schnitzel oder vegetarisch, dann wäre ja so der gemeinsamste oder der kleinste gemeinsame Nenner, hey, wir wollen zusammen was essen, wir sind uns nur über die Art und Weise, was wir essen, nicht einig. Vielleicht finden wir eine Lösung, mit der beide leben können.
Ja.
Vielleicht wäre ja auch ein vegetarisches Schnitzel okay und cool. Da weiß ich ja nicht. Also das ist so als Idee, wenn man diese Bedürfnisse unter einen Hut bringt. Du hast ja auch gesagt, du trainierst Konfliktfähigkeit mit Menschen. Ab welcher Stelle oder ab wann würdest du sagen, ist es schlau in dem Unternehmen? Ist es gut, wenn man neue Führungskraft wird? Ist es allgemein gut für eine ganze Firma? Oder an welcher Stelle, wo ergibt es denn Sinn? Weil ich kann mir gut vorstellen, manche hören dazu und sagen, ja, Konfliktfähigkeit, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Wann könnte ich den Marc ansprechen?
Tatsächlich wird es für die meisten da dann offenkundig, dass sie davon profitieren würden, wenn sie zum ersten Mal Führungsverantwortung bekommen. Dann, also das sind sozusagen die Teilnehmenden, die ich häufig in Trainings habe oder in so Lehrveranstaltungen. Ich werde Führungskraft oder ich bin jetzt frisch Führungskraft geworden und plötzlich stelle ich fest, wäre eigentlich hilfreich, wenn ich mit Konflikten zukünftig kompetenter umgehen würde. Ich glaube tatsächlich aber, wäre das für viele Mitarbeiter auch schon früher von Vorteil, wenn sie das könnten. Ich kriege das immer mal wieder mit. In unterschiedlichen Kontexten hat man ja Leute, die sind einfach Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Und wenn man dann so hört, wie die sich kabbeln, da denke ich dann manchmal schon aus, das könntet ihr euch alles sparen, wenn ihr mal vernünftig miteinander reden würdet. Also aber keiner von denen kann das. So, und dann warten die da drauf, dass dann eine Führungskraft kommt und sagt, Jungs oder Mädels oder was auch immer, Leute, lass uns mal hinsetzen und das mal besprechen. Und das ist ja okay. Ich finde, es ist eine gute Rolle für eine Führungskraft in einem frühen Konfliktstadium, sich dazuzusetzen und einen Konflikt zu moderieren. Nur eigentlich habe ich ja oft auch neben der Führungsaufgabe noch eine operative Aufgabe. Und wenn ich dann auch noch diese kommunikative Aufgabe dazu bekomme, dann kann das ein ganz schöner Ressourcenfresser sein. Das heißt, es darf eigentlich nicht der Regelfall sein, dass die mich brauchen, sondern eigentlich wäre es geschickter, wenn jeder Mitarbeiter schon ein gewisses Maß an Konfliktkompetenz hätte, damit die ihre Dinge selber klären können.
Ja, oder wenn ich immer mal wieder als Führungskraft irgendwelche Konflikte habe und dann so ein bisschen in diese Richterrolle, ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig, man will einen Konflikt moderieren und merkt dann, ah, eigentlich bin ich ja der Meinung von Kollege A. Dann ist halt die Moderation schon wieder ein bisschen schwierig. Wäre ja cooler, wenn die das untereinander machen, weil sonst bin ich immer der Richter, der dann Recht spricht. Und da bin ich immer damit beschäftigt, dass die dann kommen und sagen, hey Chef, entscheid du mal, wer hat Recht von uns beiden. Das ist ja auch ein merkwürdiges Verhalten.
Ja, die zu einem Elternteil gelaufen kommen. Der hat aber das und das gemacht. Ja, aber der hat vorher das gemacht. Und das, wenn man das nicht sieht, dann weiß man ja gar nicht, warum ich das gemacht habe. So, und dann gibt es ja immer, also die Erwartung ist dann schon, dass da jemand kommt und dann irgendwie einen Richterspruch tätigt, der dann für Gerechtigkeit sorgt. Und eigentlich wäre das ein Signal, die Mitarbeitenden zu empowern, zu sagen, das könnt ihr auch selber. Ich kann euch dabei ein- oder zweimal unterstützen. Ich kann euch da auch jemanden zur Seite stellen, der euch dabei hilft, es zu lernen. Aber meine Erwartung ist, dass ihr das selber könnt. Oder mein Anspruch an meine Mitarbeitenden ist, dass ihr das selber könnt. Und dass ihr nicht beim nächsten Mal, wo ihr wieder unterschiedlicher Meinung seid, petzen kommt, sondern dass ihr dann schafft, es auf Augenhöhe miteinander zu klären. Und das habe ich schon gelingen sehen. Also ist nicht völlig illusorisch.
Ja, das heißt also, wir packen nachher auf jeden Fall mal deine Website auch mit in die Shownotes. Und dann, wenn jemand das jetzt hört und denkt, ich möchte daran arbeiten mit meinem Team oder alleine, dann kann er sich vertrauensvoll an dich wenden und du wirst ihm dann schon den richtigen Weg weisen, was er da mit dir gemeinsam anstellen darf.
Ja, können wir gerne machen. Dass wir uns anschauen, wie so der Status quo ist und einfach mal so 2, 3 Antriebsoptionen entwickeln. Und wenn da irgendwas dabei sein sollte, wo der Interessent mit einem kleinen Tipp vielleicht auch so oder wieder selbst in die Hand nehmen kann, für mich völlig in Ordnung. Und wenn Unterstützung gebraucht wird, freue ich mich natürlich auch.
Am Ende so einer Podcast-Folge gebe ich ja meinen Gästen immer die Möglichkeit für so einen kleinen Shoutout, bevor ich das abmoderiere. Gibt es denn spontan so einen Shoutout, den du gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts teilen möchtest, so als Handlungsempfehlung oder was du rausposaunen möchtest?
Ach, Tarek, das ist, seid doch nett zueinander, seid vernünftig, benehmt euch wie Erwachsene. Das wäre eigentlich so das, was man sagen will. Und der beste Tipp, den ich geben kann, ist, merkt, wenn euch irgendwas triggert, wenn euch irgendwas in Rage bringt, überlegt mal, was sind eure Bedürfnisse in dem Moment. Was ist der Auslöser? Geht einen Schritt zurück, schnauft durch, betrachtet es mal aus so einer gewissen Vogelperspektive, seht euch kleines Menschlein mit einer gewissen Nachsicht da, wie es irgendwie rot vor Wut mit dem Fäustchen am Tisch rumtrommeln will, und betrachtet euch selbst mal mit einer Perspektive einer weisen Person und gebt euch mal den besten Tipp, den ihr euch selber geben könnt und erst dann beginnt zu handeln. Das wäre, glaube ich, eine gute Empfehlung.
Danke, das finde ich einen sehr, sehr schönen Schlussgedanken. Und ja, seid nett zueinander, das ist wichtig. Wir sind raus und danken euch, dass ihr heute eure Zeit hier investiert habt. Und denkt einfach dran, löscht die Feuer lieber selber, bevor ihr die Feuerwehr löschen holen müsst. Dann wird es meistens teuer und ein bisschen ärgerlich und verursacht oft einen großen Schaden. In dem Sinne, wir sind raus und ich wünsche dir jetzt noch einen umsatzstarken Tag.
Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.